Und das haben die nach einer Stunde, haben die gesagt, hey, du hast so viel gelächelt. Ja, wir glauben nicht, dass du die richtige Ellenbogenmentalität mitbringst, die es in der Unternehmenswelt braucht. Und das hat mich nicht richtig mehr losgelassen.
Herzlich willkommen bei Female Leadership on Air, dem Podcast für Frauen, die ihre Führungspersönlichkeit mehr einbringen und ihren beruflichen Weg mehr gestalten wollen. Mein Name ist Christine und heute ist wieder ein Tag, wo ich eine Gästin, eine Interviewpartnerin dabei habe und keine geringere als Nora Blum. Du hast bestimmt schon mal irgendwie von ihr gelesen, gehört oder irgendeine Botschaft vielleicht auch von ihr mitbekommen, denn sie ist schon relativ lange auch als so, sage ich das jetzt einfach mal, als öffentliche Person draußen. Sie ist ursprünglich Psychologin, hat dann ein Unternehmen wirklich mit riesiger Kraft aufgebaut. Vielleicht kennst du den Namen, das ist Selfapy. Das ist eine Plattform für Online-Therapieprogramme. Und aus dieser Historie ist sie jetzt einen anderen Weg gegangen. Sie setzt sich nämlich jetzt für mehr Freundlichkeit ein. Und dazu ist auch genau in dieser Woche ihr Buch erschienen, Radikale Freundlichkeit. Und ich freue mich so, so sehr, dass du dabei bist, Nora. Also herzlich willkommen beim Podcast.
Vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Hi.
Wir stellen immer am Anfang eine Frage oder ich stelle immer am Anfang eine Frage, weil es da so unterschiedliche Perspektiven gibt und ich das immer sehr spannend finde. Was bedeutet für dich persönlich Female Leadership?
Für mich bedeutet Female Leadership, ich glaube, wenn weibliche Führungskräfte so ihren eigenen Weg der Führung gehen und nicht nur diese typischen, ich sag mal noch so männlich verbundene Attribute kopieren, mit Härte und Ellenbogenmentalität etc., sondern mit ihrem eigenen Stil führen. Für mich bedeutet es auch mit Werten wie Empathie und eben Freundlichkeit.
Ja, du hast ja doch eine gewisse Erfahrung in Führung, allein schon durch deine Gründung. Vor vielen, vielen Jahren, also sehr jung hast du gegründet, soweit ich das im Hinterkopf habe. Und heute liegt dir vor allen Dingen das Thema Freundlichkeit am Herzen. Kannst du vielleicht mich, uns ein bisschen da reinholen, warum das so unter deinen Nägeln brennt oder in deinem Herzen so strahlt?
Ja, super gerne. Also ich habe, wie du schon gesagt hast, super früh ein Unternehmen aufgebaut, Selfapy, und bin auch im Rahmen dieses Unternehmens sehr schnell Führungskraft geworden. Wir hatten zeitweise ein Team von über 100 Mitarbeitenden, wirklich Millionen Budgets betreut von Investoren und Investorinnen. Und ich wurde in dieser Zeit immer wieder gefragt, was eigentlich mein größtes Erfolgsgeheimnis sei. Und ich habe schon während der Gründung immer wieder gesagt, ich glaube, es ist meine Freundlichkeit. Weil durch meine Freundlichkeit wir viele Kooperationspartnerschaften gewinnen konnten, wir super loyale Mitarbeitende hatten und auch weil wir von wirklich Sekunde an eins immer unterstützende Unterstützer und Unterstützerinnen hatten. Also wir hatten immer super viele Leute, die gesagt haben, hey, pass auf, ich supporte dich mit meinem Netzwerk, ich supporte dich mit kostenloser Beratung etc. Und gerade am Anfang, glaube ich, ist sowas super wichtig, wenn du etwas gründest. Und deswegen ist für mich Freundlichkeit immer ein Key-Element meines Erfolgs gewesen. Und auf der anderen Seite wurde mir aus der Führungswelt und auch aus der Startup-Unternehmenswelt immer wieder gespiegelt, dass Freundlichkeit mit Schwäche gleichgesetzt wird. Ich kann dir mal ein Beispiel dazu geben. Ich habe mal gepitcht für ein Investment und da wurde mir mal eine Absage erteilt mit dem Grund, ich sei zu freundlich. Und das haben die nach einer Stunde haben die gesagt, hey, du hast so viel gelächelt. Ja, wir glauben nicht, dass du die richtige Ellenbogenmentalität mitbringst, die es in der Unternehmenswelt braucht. Und das hat mich nicht richtig mehr losgelassen, weil dieses Stigma von freundlich ist schwach und freundlich ist out, das begegnet mir, wie du selbst auch schon gesagt hast, auch überall auf der Welt gerade. Ich habe das Gefühl, wir haben komplett diesen freundlichen Umgang miteinander verlernt. So wie wir gucken uns gar nicht mehr richtig an auf der Straße und drehen krass oft auch um unsere eigene Achse und empören uns über andere. Und wir bekommen gar nicht mit, dass uns das selbst voll unglücklich macht und in die Einsamkeit bringt. Und deswegen ist es für mich auch so ein vom Business getrieben, aber jetzt vielmehr auch im gesellschaftlichen Leben ein Anliegen zu erklären oder zu zeigen, wie sehr Freundlichkeit positive Effekte mit sich trägt.
Und magst du nochmal definieren, was so Freundlichkeit bedeutet, dass wir es vielleicht nochmal für uns auch klar haben?
Also Freundlichkeit bedeutet für mich erstmal einen maximal wohlwollenden, eine wohlwollende Haltung mir selbst gegenüber, aber eben auch anderen gegenüber. Und also definiert, gibt ganz viele Definitionsansätze dazu, aber mir gefällt sehr gut die Definition von David Cantor, der sagt, dass Freundlichkeit drei Elemente beinhaltet. Einmal so eine kognitive Grundeinstellung von jeder Mensch verdient Respekt. Jeder Mensch ist erstmal gleich viel wert. Dann die emotionale Komponente, wo er sagt, wir müssen uns mit anderen Menschen emotional verbinden, also Empathie. Und dann aber wirklich auch die konkrete Handlungsebene. Also es reicht nicht, irgendwie empathisch mit anderen mitzufühlen, sondern wir müssen uns auch so verhalten. Und das zusammen bedeutet, dass Freundlichkeit für mich in ganz vielen verschiedenen Situationen erkennbar ist. Was es aber nicht bedeutet, und das ist mir ganz wichtig, deswegen sage ich das jetzt ja auch schon mal direkt in der Definition, es bedeutet nicht, Konflikten aus dem Weg zu gehen. Es ist nicht das Gleiche wie zu allem Lieb, Ja und Amen sagen. Ne? Das ist ja so ein bisschen dieses Missverständnis, habe ich das Gefühl, womit Freundlichkeit schnell assoziiert wird. So, ah, die ist so freundlich, die geht immer über ihre eigenen Grenzen, so die sagt Nein. Und das hat gar nichts mit Freundlichkeit zu tun. Wer freundlich ist, der ist auch transparent mit seinen Mitmenschen. Der sagt, was Sache ist. Der gibt Kritik. Halt freundlich, aber er tut es. Und das ist mir wichtig, weil das so ein krasses Missverständnis ist, dass Freundlichkeit so immer lieb, Ja und Amen sagen heißt. Und das ist einfach nicht der Fall.
Das würde ja auch dann der Definition, die du gerade uns mitgegeben hast, total widersprechen, freundlich auch zu sich zu sein. Ja, wenn ich irgendwo über meine Grenzen gehe, dann habe ich die Freundlichkeit zu mir nicht mehr gewährt. Und gerade das ist bei Konflikten ja auch gerade der Punkt, zu gucken, es tut mir nicht mehr gut oder es tut dem Umfeld nicht mehr gut. Also ist es der für uns alle der freundlichste Weg, ja, dass wir darüber sprechen, ja, dass wir gucken, wie wir das irgendwie gemeinsam lösen oder zumindest ist einfach angehen, eine Klärung zu finden. Und das ja, und ich kann das so auch total, ich finde das total wichtig, diese Message da auch zu differenzieren. Und das, was du am Eingang auch gesagt hast, diese Erfahrung, die du gemacht hast, ist auch ein wichtiger Punkt, den ich immer wieder auch sowohl selbst ähnlich erlebt habe. Ja, dieses so ein bisschen zu nett zu sein, eine Kategorie nett, ja, und dann auch Freundlichkeit mit nett ein Stück weit auch zu verwechseln. Und das erlebe ich auch oft eben, gerade wenn es darum geht, Frauen in Führungspositionen zu bringen. Ja, nee, die kann sich nicht durchsetzen. Die hat keine Durchsetzungsstärke. Vielleicht können wir mal so ein bisschen noch mal diesen Unterschied klarer machen, so was ist eigentlich nett und was ist freundlich? So ist verschwimmt das so ein bisschen, weil das wird ja auch oft, du bist zu nett gesagt. Meinen die dann, ich bin zu freundlich oder ist das, verwischen wir da was?
Also ich glaube, nett wird noch mal mehr in diese Ecke konfliktscheu und nicht durchsetzungsstark gestellt, noch mal mehr als freundlich. Wenn man jetzt sich einfach so die Definitionen per se anguckt, ist ehrlicherweise nett nicht super anders als freundlich. Bedeutet auch nicht, dass wir intransparent mit unserem Gegenüber sind und zu einem Ja und Amen sagen. Aber ich benutze explizit das Wort freundlich, weil es eben nochmal ein bisschen weniger dieses Konfliktscheue beinhaltet.
Das heißt, auch wenn ich beispielsweise, mir es wichtig ist, einen freundlichen Umgang zu haben und meine Persönlichkeit in dem Kontext auch beibehalten zu lassen, ich trotzdem Sprüche bekomme wie, du bist zu nett, du bist zu freundlich, dann kann ich, also so würde ich jetzt zumindest so ein bisschen strategisch das sehen, zumindest gucken, dass ich Konflikte zum Beispiel so anspreche, dass ich sie anspreche, ja, dass ich sie nicht meide, um vor allen Dingen diesen Stempel der Freundlichkeit dieser vermeintlich schlechten, dieser Schwächefreundlichkeit ein bisschen auch zu verschieben.
Genau so ist es. Ich glaube, wir brauchen Beispiele davon und wir müssen ein Beispiel sein, dass eben das eine das andere nicht ausschließt. Wir können durchsetzungsstark sein, wir können sehr wohl unsere eigenen Interessen vertreten, wir können sehr wohl auch unsere Grenzen setzen und das aber freundlich tun. Und ich glaube, diese Kombination ist eigentlich letztendlich das Wichtigste. Und das zeigen übrigens auch Studien. Ich fand es super spannend. Ich habe gerade eine neue Studie dazu gelesen, welche Charaktereigenschaften eigentlich sehr wichtig sind in Bezug auf späteren Erfolg. Und da hat man geguckt, inwieweit Unfreundlichkeit, also so sehr egoistisches Verhalten, ob das mit späterem Erfolg einhergeht. Und da würde man ja vielleicht erstmal so denken, ja, kann ich mir vorstellen, schon leider, wenn man sich so die typischen Führungskräfte teilweise von großen Unternehmen anguckt. Und es ist aber nicht der Fall. Und zwar, weil zwei Faktoren mit Erfolg korrelieren. Und zwar ist das einmal diese Durchsetzungsfähigkeit, ja, was gut ist, dann aber auch die Sozialkompetenz, auch die Empathie, auch die emotionale Intelligenz, weil man dadurch natürlich viel besser mit Mitarbeitenden, auch mit Geschäftspartnern umgehen kann. Und zusammen ist es unschlagbar. Aber wir brauchen beides. Ja, wir können nicht nur rücksichtslos, ohne irgendwie nach links und rechts zu gucken, unseren Weg mit der Axt gehen. Da werden wir keinen Erfolg haben. Wir können aber auch nicht immer nur zu einem Ja und Amen sagen und es nicht durchsetzen und immer nur gucken, was wollen die anderen. Damit haben wir auch keinen Erfolg. Wir brauchen beides und es geht beides. Du kannst sehr klar sein, du kannst sehr deutlich Kritik äußern und dabei trotzdem freundlich bleiben.
Ja, ich muss das nochmal betonen, diese Freundlichkeit nach innen. Ich glaube, wenn wir die Klarheit haben, dann ist auch nach außen eine ganz andere Freundlichkeit. Ja, also dieses,
ja.
So, und dann widerspricht es sich auch nicht. Und dann bin ich auch eine andere Durchsetzung oder eine Person mit einer Durchsetzungskraft, weil das, was ich mir wünsche, das, wofür ich einstehe, das, wofür ich, was mir wichtig ist, was mir an Bedürfnissen, aber auch in der Zusammenarbeit wichtig ist, setze ich dann ja eher durch. Also ich finde irgendwie irgendwie arbeite ich oder kaue ich noch auf dieser Definition in beide Richtungen rum und finde das gerade so ein Aha-Moment, das für sich einfach da eine Klarheit zu haben und das auch vor allen Dingen zu lernen, diese doppelte Kraft. Jetzt hast du auch gesagt, so diese Durchsetzungskraft ist wichtig oder gehört auch dazu, gerade auch für Erfolg und die soziale Kompetenz. Und ich will das nicht pauschalisieren, aber so tendenziell ist es doch immer so, dass Frauen eben gerade diesen Stempel trotzdem immer wieder aufbekommen. Ja, so die ist freundlich, die ist bestimmt nicht durchsetzungsfähig. Und bei vielen Männern ist es eher so tendenziell, ach, der ist ja richtig nett auch noch. Ne? Also ja, so
genau
dieses.
So. Gibt ja auch Studien zu, wie Frauen und Männerverhalten wahrgenommen wird, Katastrophe, ja.
Und das macht dann, ne, du hast auch vorhin gerade gesagt, so Female Leadership ist auch mal nicht das zu kopieren und versuchen da vielleicht auch in irgendwelche Fußstapfen reinzutreten und sich so durchzuboxen, weil die anderen machen es, haben es so auch geschafft. Gibt es trotzdem irgend noch mal eine Taktik, die ich für mich nutzen kann, um diese Klarheit zu haben, also dieses Zusammenspiel von Durchsetzungskraft und Freundlichkeit, gibt es da irgendwie so ein, weiß ich nicht, so ein paar Tools, Techniken oder irgendeine Strategie?
Ja, also ich muss sagen, ich finde es auch nicht immer leicht. Und es ist auch, finde ich, etwas, was auch, es ist je nach Kontext, ist es manchmal auch wirklich schwer. Und ich habe da für mich auch noch nicht eine hundertprozentige Klarheit gefunden, ob man manchmal das Spiel mitspielen muss. Ich bin gespannt, wie du das siehst, weil ich bin auch manchmal in Kontexten, ich sag mal, mit Männern der alten Schule, die letztendlich Macht mit Unfreundlichkeit durchsetzen wollen. Ja, also da wird sich nicht mehr guten Morgen oder was auch immer gesagt. Und wie sehr spielt man dann da mit? Ja, und ich war früher oft in dieser Situation und ich weiß auch, dass viele weibliche Führungskräfte immer mal wieder in dieser Situation sind, wo sie sagen, ich verstelle mich, ich mache mich härter, ich mache mich unfreundlicher, ich lächle weniger, um klarer respektiert zu werden, weil das bei mancher Art von Führungskraft, ich weiß jetzt gar nicht, ob nur Frau, nur Mann oder auch manchmal vielleicht auch von einer Frau, für professioneller gesehen wird. Und das ist natürlich schwierig. Ich habe mich früher auch viel mehr angepasst, muss ich sagen. Ich habe auch in bestimmten Kontexten ganz klar mich verstellt. Und ich glaube, es kommt auch je nach Risikolage, sage ich jetzt mal, auch kann man das auf jeden Fall mal machen. Gleichzeitig glaube ich, dass es wichtig ist, dass wir gerade in solchen Situationen eben dieses Image brechen von und zeigen, es geht eben auch beides. Also wir können durchsetzungsfähig, wir können in unserer Mitte bleiben und trotzdem freundlich und respektvoll mit anderen Menschen umgehen und dabei sehr klar und direkt kommunizieren. Ich glaube, das ist wichtig. Für mich auch noch ein wichtiger Punkt, was auch nochmal in diese Konfliktscheue reingerät, dass ich mir klar mache, dass es letztendlich nicht nur freundlich mir gegenüber, sondern auch freundlich meinem Gegenüber ist, wenn ich Konflikte anspreche. Also, um nur ein Beispiel geben, ich war früher nochmal sehr viel konfliktscheuer. Also als junge Führungskraft würde ich auch sagen, ist so der größte Fehler, den ich in den ersten Jahren, insbesondere der Gründung, gemacht habe, dass ich viel zu häufig kritisches Feedback ausgespart habe. Man würde sagen sozusagen, ich war damals wirklich zu nett oder wie auch immer man es bezeichnen will. Und was war das Ergebnis? So, wir haben halt entweder irgendwann die Mitarbeitenden einfach gefeuert, ohne dass die wussten, woran sie sind. Oder so, ich habe mich halt über die abgefuckt innerlich und die wussten das gar nicht. Die konnten sich nicht weiterentwickeln. Das ist null freundlich. Es ist auch null nett. Es ist einfach intransparent. Es ist unfair. Und ich hatte in den letzten Jahren in meinem Unternehmen immer wirklich so eine kleine Notiz an meinem Laptop gemacht. Es ist freundlich, in den Konflikt zu gehen. Und sozusagen dieses Konfliktverhalten mit meinem Wert Freundlichkeit zu verknüpfen, dass nicht nur das eine das andere nicht ausschließt, sondern dass das eine unabdingbar ist, um ein freundliches Leben zu führen.
Ja, Ja, das finde ich sehr kraftvoll, weil ich dem anderen ja auch was nehme, was ich weiß. Ich habe ja einen Wissensvorsprung in dem Kontext und nehme, ist ja wie so eine Verheimlichung. Ja, gerade wenn ich in einer engen Zusammenarbeit bin, dann braucht es mit Sicherheit diese Transparenz. Mir ist nochmal so ein Gedanke eingefallen, weil du auch gesagt hast, inwieweit spiele ich diese Spiele mit? So gerade wenn ich vielleicht in bestimmten Kontexten arbeite oder in bestimmten Hierarchien arbeite, wo vielleicht noch alte Strukturen sind oder sehr verhärtete Strukturen. Also ich habe für mich zumindest irgendwann eine Regel gefunden und das ist auch das, was ich oft empfehle, wenn es kurzfristig so ist, ja, weil es kurzfristig, ich habe vielleicht mal ein Meeting mit irgendwem und da ist es mal notwendig, dass ich mich der Situation anpasse, dann finde ich es okay, ja. Wenn es längerfristig ist, dann tut es mir nicht gut. Wenn es etwas ist, wo ich mich entschieden habe, vielleicht länger zu arbeiten, dann, weil es irgendwie ein Unternehmenskontext ist, dann muss ich für mich einen Weg finden, dass ich eben nicht mich die ganze Zeit anpasse. Ansonsten verstelle ich mich und dann ist es nicht mehr die eigene Persönlichkeit auf Dauer. Das ist so ein bisschen so meine Strategie, die ich da gern wähle. Und die ist natürlich auch, dazwischen gibt es natürlich auch jetzt nicht nur Schwarz-Weiß, sondern gibt es manchmal auch Situationen, die vielleicht nicht da ganz reinpassen. Aber so, ich glaube, das ist auch nochmal unterstreicht auch nochmal, was du gesagt hast, zu gucken, wie viel will ich wirklich mitspielen. Und tut es am Ende auch dem Gesamten gut, ja? Müssen wir nicht irgendwo auch brechen? Deswegen finde ich das nochmal eine wichtige Botschaft zu gucken. Manchmal macht es Sinn zu spielen, aber auf Dauer mit Sicherheit nicht.
Ja, finde ich auch spannend, dass du das auch so siehst. Also, dass du auch sagst, manchmal passt du dich auch ein bisschen an, dem Gegenüber. Und ich finde auch, das ist, da dürfen wir jetzt auch nicht zu schwarz und weiß sein. Also, du musst immer sehr freundlich sein. Ja, manchmal musst du auch, kannst du es auch mal ein bisschen zurückdrehen, sage ich jetzt mal, wenn es der Situation angemessen ist. Aber wie du sagst, es darf halt nicht langfristig so.
Und sag mal, wenn du hattest vorhin Studien angesprochen, auch so was Freundlichkeit auch mit uns macht. Da gibt es wahrscheinlich, es gibt ja immer diesen Happiness Report. Ich will jetzt nicht Freundlichkeit gleich mit Happiness, aber wahrscheinlich gibt es natürlich da auch Konstellationen. Und gibt es Länder, die besonders freundlich sind und die dann auch glücklicher sind? Weißt du das?
Oh, das ist eine gute Frage, ehrlicherweise. Kommt in meinem Buch ehrlicherweise gar nicht vor. Ich rede viel über verschiedene Länder, aber also ich finde schon, es ist auffallend, wie unfreundlich finde ich in Teilen Deutschland ist gegenüber anderen Ländern. Also wenn ich in anderen Ländern unterwegs bin, da ist es ganz normal, dass man sich irgendwie, während man zusammen auf den Bus wartet, anspricht oder kurz miteinander plaudert. Irgendwie, ich habe ein Riesenprivileg gehabt, gerade mit meiner Mutter und meinem Bruder durch Neuseeland teils wandern und reisen zu können. Und das war schon echt krass. Also da hat man schon teilweise gedacht, so, huch, bin ich hier im falschen Film, weil die Leute einfach so dich ansprachen, dir Tipps gaben, dich auf einen Kaffee nach Hause einluden. Also wirklich so surreal, würde in Deutschland nie passieren. Und ich glaube aber auch, dass es in Deutschland beispielsweise natürlich auch nicht überall gleich ist. Ich lebe in Berlin, du ja auch, und ich finde es hier schon krass, also wie teilweise unfreundlich Menschen zueinander sind. Ich habe auch das Buch in Berlin gewidmet. Und in mehr ländlichen Regionen, mein Empfinden ist, dass da auch mehr Freundlichkeit herrscht. Also wenn wir zum Beispiel oft bei der Familie in der Ostsee sind, ist es schon auch so, dass die Menschen sich auf der Straße grüßen und irgendwie einmal kurz nicken, wenn sie in den Bus einsteigen. Und das ist ja hier in Berlin undenkbar.
Ja, ich kann ja auch da, wir hatten eine Geschichte im Sommer. Wir waren in Skandinavien reisen. Und es war
Schön.
alles, natürlich war das, ne, das war Urlaub und wir waren viel unterwegs. Die Kinder wurden viel freundlicher begrüßt, berücksichtigt. Das war irgendwie viel mehr zentraler Punkt auch überhaupt der Gesellschaft. Und dann kamen wir nach Deutschland zurück und man hatte das Gefühl, wirklich, Kinder dürfen im Restaurant nicht zu laut sein, Kinder dürfen das und das wirklich nicht machen. Und es war so ein Kulturschock, dann direkt wieder hierher zu kommen. Und das war tatsächlich ländlich, also wo wir angekommen sind. Aber ja, ich finde das schon gravierend, auch da, deswegen umso wichtiger, dass du das mehr vorantreibst und auch das Thema Freundlichkeit wirklich mehr bewusster machst. Wie kann ich denn für mich vielleicht auch, wenn ich das Gefühl habe, ja, es entspricht mir eigentlich total, Menschen zu unterstützen, auch freundlich zu sein, zu grüßen, zu lächeln, nett miteinander umzugehen. Aber ich merke, ab und zu rutsche ich in das People-Pleasing. Ab und zu finde ich nicht so die richtige Grenze, weil es mir schwerfällt. Was sind so aus deiner Brille und auch aus deiner Erfahrung und auch deiner Expertise so Strategien, um vielleicht für mich eine gute Grenze auch zu finden und diese Vorteile auch zu nutzen.
Ja, also beim People-Pleasing sage ich eigentlich, das Wichtigste ist immer wieder dieser erste Schritt, sich klar machen, dass du mit People-Pleasing in vielen Fällen, ich sag mal, unfreundlich bist wirklich. Also, weil du halt intransparent bist. Und ich glaube, vielen fällt es ja auch in Freundschaften zum Beispiel schwer anzusprechen, was einen stört. Und dann sagt man auch lieber, nee, wir machen genauso, wie du willst. Oder ich komme heute Abend vorbei, obwohl ich eigentlich gar keine Energie habe und ich kann nicht mehr absagen. Und ne. Sich da auch klar zu machen, es ist doch viel schöner, authentische, ehrliche Beziehungen zu führen, wo wir immer wissen, wo wir beim anderen gegenüber gerade sind und die Grenzen des anderen auch zu kennen, als wenn man so eine Fake, so eine Pleasing-Version von sich präsentiert. Das ist so das Erste, finde ich, sich dessen bewusst zu werden. Das Zweite ist natürlich auch super wichtig zu verstehen, so in welchen Situationen gerate ich ins People-Pleasing? Was sind so die bestimmten Personen oder auch Situationen, bei denen ich immer wieder über meine Grenzen gehe? Und dann gerade bei diesen Situationen natürlich Obacht geben, wenn es nochmal vorkommt und sich im ersten Schritt vielleicht erstmal ein bisschen Zeit erkaufen, sage ich mal. Also erstmal sagen, oh, kann ich dir in 10 Minuten Bescheid sagen, dass man kurz ein bisschen Zeit hat, einmal in sich hineinzuspüren. Und das ist natürlich auch etwas, was wir viel zu wenig tun. Oder ich glaube, gerade Leute, die stark zum People-Pleasing lernen, die hören ja gar nicht so richtig ihre körperlichen oder emotionalen Bedürfnisse. Also der Wunsch, anderen es recht zu machen, ist so stark, dass sie gar nicht mitbekommen, dass sie es eigentlich gar nicht wollen. Oft merkt man es dann erst hinterher, wenn man total übermüdet irgendwie im Bett ist und merkt, oh, ich hätte es heute einfach gar nicht mehr machen müssen oder machen können. Ich glaube, da ist auch einfach wichtig, immer wieder am Tag in sich hineinzufühlen und zu gucken, was will ich eigentlich gerade, was brauche ich gerade und sich diese kurzen Check-ins mit sich selbst zu nehmen, um ein bisschen besseres Verständnis auch von seinen eigenen Bedürfnissen zu bekommen.
Ja, gerade auch beim People-Pleasing, ich meine, das kennst, weißt du besser als ich, aber da ist ja auch oft dass ich mir meinen Selbstwert von außen hole und nähre natürlich auch. Und das ist natürlich nicht mit einem Fingerschnips in der Regel zu verändern, sondern da braucht es vor allen Dingen auch ein bisschen tiefere Arbeit. Aber da eben diesen Check-in zu machen, finde ich total wertvoll, immer mal zu gucken, wo komme ich gerade eigentlich im Alltag vor? Und ist es das, was ich eigentlich will, oder verbiege ich mich? Und ist es doch eher gerade schwammig und tue ich es für die anderen? Ja. Ist, glaube ich, ein wichtiger Check-in, gerade da in das Daily-Tun auch zu kommen. Weil am meisten machen wir es ja, weil wir Sorge haben aus Ablehnung und diese gesellschaftliche, soziale Ablehnung zu erfahren.
Und ich finde da auch, was du gesagt hast mit dem Selbstwert, das finde ich auch, wenn man am Anfang so für sich festgestellt hat, so, okay, das sind die Situationen, in denen ich ins People-Pleasing gerate, da auch nochmal zu sagen, was sind da eigentlich meine Befürchtungen und sind die wahr? Ja, also ich zum Beispiel, ich bin auch so jemand, der früher mal gedacht hat, oder ich hatte auf jeden Fall auch im Business, wenn ich irgendwie eine Aufgabe bekommen habe, damals von meiner Chefin oder meinem Chef, ich habe immer gedacht, ich muss die alle machen, weil ich muss ja gefallen. So der Gedanke dahinter, ich bin nur etwas wert, wenn ich die Leistung immer annehme oder wenn ich nie Nein sage zu zusätzlichen Aufgaben. Und da einmal irgendwie in diese Gedanken zu gehen und zu sagen, ey, nee. Du wirst für viel professioneller gehalten, wenn du deine Grenzen setzt. Und es ist ja oft so. Also Menschen, die irgendwie bewusst sagen, nee, tut mir leid, dafür habe ich heute keine Zeit, das schaffe ich leider einfach nicht mehr. Das wirkt meist viel professioneller als die sich alles aufhalsen. Und da sich einmal so an seinen falschen Gedanken zu packen und zu sagen, oh, hier ist ein Mindfuck. Ich gehe hier die falsche Strategie. Ich will ja mein Selbstwertgefühl stärken. Ich will ja gemocht und für professionell gefunden werden und für leistend. Aber ich habe voll die falsche Strategie, weil ich krieg's eigentlich hin, indem ich meine Grenzen setze.
Da fällt mir gerade noch ein, dieses typische Phänomen dann, was viele eben betrifft, auch viele Frauen betrifft, dass sie dann auch oft in der Position festhängen, ja, weil sie so viel sich aufgehalst haben, dass sie schwer austauschbar sind, weil sie natürlich in überall drin stecken und alles machen. Und dann ist es schwer, wirklich diesen Switch auch hinzubekommen, in eine nächste Führungsebene zum Beispiel zu gehen, weil ich einfach so drin bin und die viele Teammitglieder gar nicht autark dann arbeiten. Das ist auch so ein Phänomen, was oft mit dem People-Pleasing in die Richtung dann auch zusammenhängt. Ja.
Voll.
Ja. Jetzt hast du, oder wie ist deine Erfahrung, vielleicht auch mit Studien, gerade auch das Thema Kindness, also Freundlichkeit, ja, wenn ich jetzt mir als Führungskraft oder vielleicht auch als Unternehmensinhaber sage, hey, wirklich, wir schreiben uns das jetzt mal auf die Fahne, wir sind jetzt freundlicher miteinander, wir versuchen das, wir überlegen, wo gibt es überhaupt alles Möglichkeiten, wo könnten wir freundlicher überhaupt sein, was ist so der Effekt, den ich vielleicht so in 3 Monaten, 6 Monaten, vielleicht 1 Jahr erwarten kann in der Teamkultur?
Ja, Ja, gibt's in der Tat coole Studien zu. Eine große Studie wurde mal im Unternehmen Coca-Cola durchgeführt. Und da haben die für 4 Wochen einem Teil der Mitarbeitenden gesagt, ihr sollt jetzt über diese 4 Wochen irgendwie jeden zweiten oder dritten Tag einem anderen Teamkollegen eine kleine Geste der Freundlichkeit erweisen. Also als Beispiele wurde sowas genannt wie jemandem einen Kaffee mitbringen oder ernsthaft ein schönes Gespräch führen oder jemanden trösten oder ne, jemanden zum Lunch fragen, den man sonst nicht fragen würde. Also so die typischen kleinen Gesten der Freundlichkeit im Work-Kontext. Und dann wurde danach gecheckt, was in dieser Abteilung im Vergleich auch zu einer anderen Abteilung passiert ist. Und was sich eben gezeigt hat, ist A, dass die insgesamt Zufriedenheit von allen, also von denen, die die Freundlichkeiten empfangen haben, aber eben auch von denen, die die gegeben haben, insgesamt höher war. Dann, dass die gar keinen Auftrag bekommen haben für Freundlichkeit, viel häufiger auch selbst berichteten, freundlich zu sein, was zeigt halt, wie ansteckend Freundlichkeit ist. Und dann wiederum gibt es natürlich ganz viele Studien, die zeigen, dass diese höhere Lebenszufriedenheit im Jobkontext, die alle empfunden haben, natürlich auch zu besseren Leistungen führt. Da gibt es ja wirklich ganz viele Untersuchungen. Und insofern ist es natürlich auch für ein Unternehmen smart, in eine freundliche und zufriedene Arbeitskultur zu investieren. Ich finde auch, das ergibt immer so viel Sinn, gibt es tolle Tests auch, wo Experimente durchgeführt wurden, wo jemand einfach im Experiment Leistungstests machen musste. Und dann hat der zufällig an der Seite mitbekommen, wie zwei Leute unfreundlich behandelt wurden. Also das war natürlich alles gestellt im Rahmen der Studie, wie der Studienteilnehmer einen anderen Teilnehmenden so total zur Sau gemacht hat und unfreundlich behandelt hat. Und die Teilnehmenden, die das mitbekommen haben, die waren ja gar nicht involviert, ne? Haben danach alle schlechter in Leistungstests abgeschlagen.
Krass.
Ja, abgeschnitten, nicht abgeschlagen. und ich finde, das macht so Sinn, ne? Weil Unfreundlichkeit mitzubekommen, das stresst dich ja sofort. Und du bist danach kognitiv damit beschäftigt. Auch wenn du nicht mal der Adressat warst. So. Und ich finde, wir kennen das. Wenn wir im Büro sitzen und arbeiten und dann schnauzen sich da hinten die Leute an oder du bist in einem Meeting und du merkst, wie der eine den anderen irgendwie dumm anschnauzt, das raubt dir Energie. Das raubt dir kognitive Energie und die Mitarbeitenden sind danach weniger leistungsfähig. Und ich finde, das muss man sich auch immer wieder bewusst machen, auch als Führungskraft. Und ich finde eigentlich, wenn ich drüber nachdenke, wann arbeite ich am besten, am motiviertesten, am effizientesten, das ist immer, wenn ich irgendwie die Leute um mich drum habe, wo ich das Gefühl habe, they care about me. Und wir sind hier irgendwie eine Gemeinschaft und arbeiten an was zusammen und wir sind irgendwie liebevoll miteinander. Man ist direkt viel produktiver. Und ich glaube, das muss man sich immer wieder bewusst machen. Das sind keine nice-to-have, wischi-waschi-Werte, die man so aus moralischen Tugenden irgendwie leben sollte, sondern das ist einfach smart, eine freundliche Lebenskultur zu etablieren, weil es einfach leistungsfähiger macht.
Also rein wirtschaftlich auch. Also wir müssen mal unterm Strich auch. Ja. Dann frage ich mich tatsächlich, warum wir das bei PolitikerInnen, wie wir das noch ein bisschen konditionieren können, dass sie da auch ihre Vorbildrolle ernst nehmen und einfach diesen Umgang miteinander haben. Das würde ich mir sehr wünschen. Finde ich auch richtig schlimm, muss ich sagen. Gerade im Moment ist es ein kleines Horrorszenario, nenne ich es mal so.
Komplett.
Da gibt es keine Studien, dass Länder, die besonders freundlich in der Regierung sind, auch vielleicht durch wahrscheinlich, also da brauchst du gar keine Studien. Ich glaube, die Logik sagt einem das schon, dass das letztendlich da ist. Jetzt haben wir so ein bisschen, ich würde gerne mal so ein bisschen noch vielleicht so ein paar Hacks einfach. Wie kann ich denn, also ich meine, ich verstehe und ich glaube, das dürfen wir uns alle nochmal bewusst machen, unser Körper reagiert auf Freundlichkeit nach innen und natürlich auch der Körper des anderen nach außen. Also ne, wir schütten andere Botenstoffe aus, wir haben weniger Stresshormone, Cortisol sinkt, was auch immer da die ganze Kaskade ist. Ja, das heißt, es tut mir gut und es tut dem anderen auch gut, weil das strahle ich ja auch nach außen oder sag sogar was nach außen. Wie kann ich es vielleicht auch in diese Proaktivität gehen, wenn ich das Gefühl habe, oh, mein Umfeld ist eigentlich nicht so geil freundlich, ne? Aber mich nervt es auch. Aber ich mache jetzt hier einfach mal einen Unterschied im Kleinen, hier im Team und nehme mir einfach vor, ich bin freundlicher. Was sind so vielleicht auch Ideen, die auch einfach sind, wo ich nicht unbedingt eine große Hürde habe, die ich einfach im Alltag integrieren kann?
Ja. Also gibt's super viele kleine Hacks. Ich würde sagen, also das Einfachste ist erstmal so ein bisschen so dieses typische, jemandem einen Kaffee mitbringen, irgendwie man sich einen Tee oder so aus der Küche holt, fragen, ob man jemandem was mitbringen kann, morgens mal ein bisschen Gebäck mit ins Büro nehmen. Das lieben Leute, das ist so easy. Das ist so ein kleiner Gamechanger. Dann finde ich, habe ich gestern auch drüber geschrieben, sich Namen merken von Teamkollegen. Also ich bin da früher wirklich ganz schlecht mit gewesen und es ist mir unangenehm mittlerweile, weil es hat auch so was Respektloses, wenn man sich den Namen von Teammitgliedern nicht merkt, finde ich, gerade von neuen. Das ist wichtig. Notfalls, also ich schreibe mir immer Listen einfach von den Leuten, da ist eine kurze Beschreibung von der Person und ein Name. Wenn du die Gedächtnisstütze brauchst, so dann besser so, als wenn du zum dritten Mal nachfragen musst, oh, wie heißt der nochmal? Also, und dann auch die Leute mal Dinge fragen, ja, und nicht nur so, hey, was geht oder wie war dein Tag so, sondern wirklich mal interessiert an etwas nachfragen und sich das merken, ja. Also, ich finde, das macht sowas Krasses, kenne ich ja jetzt auch im Büro, ich komme ins Büro und jemand fragt mich, ey, wie war denn gestern das Treffen mit den Freundinnen? Und ich denke, ach krass, er hatte ihm gestern erzählt, wie schön, dass er das erinnert. Ja, macht sofort was mit dir. So, das ist schön. Ich meine, auch man kann kleine Nachrichten auf Slack oder whoever schreiben, ne? Kleine Wertschätzungsnachrichten und einfach mal auch ein bisschen einander zuhören und sich für Menschen interessieren, neugierig sein. Vielleicht auch mal eine Person einladen, die jetzt nicht irgendwie immer mit zum Lunch kommt oder vielleicht ein bisschen einsam wirkt, vielleicht oder weiß ich nicht. Einfach mal jemand Neuen mitnehmen und das sind so viele kleine Hebel. Wir brauchen gar nicht das Große. Und ich glaube, was da wichtig ist, ist, dass es einen riesen Ansteckungswert hat. Also Freundlichkeit ist krass ansteckend. Das zeigte auch so krass diese Studien bei Coca-Cola. Und B, dass es einfach auch für dich gut ist, für deine eigene Lebenszufriedenheit. Also auch in der Studie diejenigen, die freundlichen Gesten ausführten, die haben ja selbst was davon. Und ich glaube, das kennen wir auch alle, wenn wir irgendwie was mitbringen und jemand freut sich voll. Das ist auch für uns schön, so, ne?
Voll. Ja, ich glaube, es gibt ja auch diese Strategie, wenn es dir schlecht geht, tu jemand anderem was Gutes, so, ne, weil es dann diesen Mirror-Effekt hat. Also,
komplett.
Ja, voll schön. Ich bin gerade so.
Ich spüre halt so direkt so Hormone und Endorphine auch. Also, das ist echt krass. Also, ich habe ja jetzt für das Buch super viel auch so über diese körperlichen Effekte und so geschrieben und die positiven Effekte von Freundlichkeit, weil ich eben wirklich keinem sagen will, so, oh, sei mal freundlich, ja. Ja, nee, ist mir komplett egal, aber ich bin aus egoistischen Gründen freundlich, vollkommen in Ordnung. Ich weiß, was die krassen Effekte auf meine Lebenszufriedenheit, auf meine körperliche Gesundheit sind und deswegen bin ich freundlich. Und es ist echt krass. Also, wenn man sich das mal anguckt, was, wenn man freundlicher zu anderen ist, wohlwollender denen gegenüber ist, was das mit unserer körperlichen Gesundheit auch macht, einfach weil diese Glückshormone ausgeschüttet werden, weil Stress reduziert wird. Und evolutionär betrachtet macht das ja total viel Sinn. Also wir sind ja soziale Wesen und die Natur hat es halt so eingerichtet, dass wir uns öfter unterstützen und dass wir auch freundlich zueinander sind, weil ansonsten hätten wir gar nicht überlebt als Spezies. Und deswegen werden wir eben auch mit diesen Glücksgefühlen dafür belohnt. Und entsprechend förderlich ist es eben einfach für unsere eigene Lebenszufriedenheit und unsere eigene Gesundheit.
Oh, so eine schöne Message. Gibt es irgendwie trotzdem was, wo du sagst, da würde ich nicht freundlich sein? Gibt es irgendwas? Oder würde ich sagen, es ist eigentlich gehört überall rein?
Ich glaube schon, dass es überall reingehört. Ich kann dir aber sagen, dass es mir auch in vielen Situationen nicht leicht fällt. Also wenn jemand anders freundlich zu dir ist, ist es ja, und dann freundlich zurück zu sein, easy, ne? So. Wenn jetzt aber, ich habe so ein paar verschiedene, wenn jetzt jemand wirklich auch im Job so dieses Ego-Arschloch, sage ich jetzt mal, da fällt es mir auch manchmal schwer, freundlich zu bleiben, muss ich sagen. Und da nicht zurück zu pumpen oder zurück zu aggressiv zu werden. Was mir da am meisten hilft, ist, und darüber schreibe ich auch über so die Schritte im Buch, das Wichtigste ist erstmal, es nicht persönlich zu nehmen, weil da müssen wir auch nicht so krass reagieren. Sobald wir uns selbst davon so ein bisschen entkoppeln, von der Unfreundlichkeit von anderen, sind wir direkt ein bisschen entspannter, ja. Und ganz oft ist es ja so, dass wir es doch persönlich nehmen. Also wenn ich von irgendwie in einem Job von jemandem dumm angemacht werde, dann, wieso, was habe ich denn gemacht? So. Und ganz oft liegt es ja nicht an uns. Ne? Ganz oft ist viel größer der Faktor beim anderen. Ja? Entweder hatte der einen scheiß Tag, kennen wir alle mal, dass wir dann Leute anpumpen, oder der ist aus seiner Erziehung oder warum auch immer so geworden. Und da vielleicht so ein bisschen probieren, dann im zweiten Schritt mit Empathie hinzugucken. Ich würde nicht gerne so jemand sein. Ich glaube, das macht dich auch nicht glücklich. Deswegen sich da selbst so ein bisschen von zu lösen und dann zu sagen, Gott, ich muss dem jetzt nicht, der hat schon genug damit zu tun, dass der so ist, wie der ist. Ich muss dem jetzt nicht nur meine Unterfreundlichkeit hinausgehen und vielleicht, gerade wenn ich jetzt trotzdem probiere, respektvoll mit dem umzugehen, kriege ich es hin, dass der sich ein bisschen ändert. Ich glaube, das ist so eins. Das zweite, wo es mir auch sehr schwer fällt, wo es mir aber inzwischen wirklich gut gelingt, ist in politischen Diskussionen. Also ich bin früher gerade bei politischen Diskussionen auch viel schneller, wenn jemand irgendwie so Themen angesprochen hat, wo ich das Gefühl hatte, so, boah, das geht voll gegen meine Werte. Da ist es mir schwer gefallen, freundlich und respektvoll zu bleiben. Und mittlerweile denke ich, ach krass, ey, das ist so wenig zielführend. Wenn jemand anders denkt als wir, dann in so einen Empörungsmodus zu fallen. Und das ist ja das, was gerade so krass viel in der Gesellschaft passiert, habe ich das Gefühl. Also, dass wir so einander nur noch als Gegner ansehen. Du wählst die Partei, okay, ich rede nicht mehr mit dir. Und jetzt haben wir noch eine, irgendwie, jetzt sind ja noch viel mehr Parteien irgendwie Feinde, die irgendwie vorher in der Mitte waren. Und mit denen rede ich jetzt auch nicht mehr. Wie kannst du nur? Das geht halt nicht. So hinter jeder Wahlentscheidung, hinter jeder Haltung steckt auch immer eine Biografie, steckt auch immer möglicherweise Ängste, steckt Geschichten. Und ich glaube, wir müssen anfangen, uns da auch aufzuhören, uns gegenüber einander so zu empören und direkt zu denken, der greift meine Werte an. Also passiert das nämlich gar nicht. Da geht es ganz oft um Kleinigkeiten, Ausgestaltung. Und erstmal neugierig zu sein und nachzufragen und zu gucken, was meint mein Gegenüber hier wirklich? Und auch gerade in diesen eben wirklich schwierigen Situationen freundlich zu bleiben.
Oh ja, wichtige Message.
Ja, ist aber nicht easy.
Nee, ist auch nicht easy. Aber, es hilft immer wieder dran zu erinnern und immer wieder auch zu gucken, wie kann ich, ob es jetzt Projektion oder was auch immer ist, ne, wie kann ich davon Abstand nehmen. Und was ich gern nutze, ist in solchen Situationen, gerade wenn ich das Gefühl habe, oh, das reizt mich jetzt richtig eigentlich drauf zu reagieren, ist auch das klingt mir nicht immer, muss ich auch dazu sagen. Aber so diese, was ist die nächste emotionale Stufe, Reifestufe, nenne ich mal, in der Situation.
Ja,
wie gesagt, das ist natürlich dann sehr kognitiv und funktioniert nicht immer, aber trotzdem zu gucken, hey, wie kann ich nicht jetzt auf das, ich will nicht, Niveau ist das falsche Wort, aber wie kann ich trotzdem nicht jetzt auf, weil dann kommen wir ja nicht zueinander. Wir brauchen ja irgendwas anderes, was es öffnet oder was einen anderen Frame gibt. Und deswegen versuche ich immer so die nächste Stufe, ohne mich drüber zu stellen, aber was wäre der nächste Reifeschritt jetzt? Wie würde es aussehen? Nicht immer funktioniert, aber so manchmal hilft mir diese Symbolik. So der nächste, ich weiß nicht, ob du Spiral Dynamics kennst, das ist so ein dynamisches Modell.
Sehr cool.
Ja, wo man
es dockt irgendwo an, aber ich kenne es nicht genug, aber wenn du es erzählst gerade, es macht total Sinn. Also so dieses, okay, was wäre die nächste, ich sag mal, bessere Stufe des Umgangs, reifere Stufe.
Ja,
das macht total Sinn. Ich habe auch gehört, was ganz gut helfen kann, ist manchmal einfach sich aus dieser Diskussion kurz rauszunehmen und auf eine gemeinsame Ebene wiederzukommen. Mhm. Und wenn es nur ist so, boah, hast du auch kurz Bock auf einen Kaffee?
Mhm.
So, und man ist kurz raus. Mhm. Man sieht als Feinde, man ist bei der gemeinsamen Menschlichkeit, nämlich Kaffee geil. Und danach redet man wieder ganz anders miteinander. Also manchmal ist man ja so festgefahren im Dialog. Und wenn man da einmal ganz kurz sich wieder, kurz einmal durchatmet und sich wieder als Menschen ansieht, dann muss man auch nicht so krass bei seiner eigenen Meinung so doll verharren. Gibt's übrigens auch echt richtig coole Studien zu, die zeigen, dass wenn du jemanden über ein polarisierendes Thema oder politische Meinung zum Beispiel reden lässt und der entweder ein Gesprächspartner zur Seite gestellt wird, der einfach nur empathisch zuhört und Fragen stellt und dann hast du die gleiche Situation, jemand erzählt über seine Parteientscheidung und du hast jemanden, der direkt mit Ablehnung reagiert und immer wieder abgelenkt ist und so Gesichtsausdrücke so, oh nee, also so macht und danach zeigt sich, dass solche, denen einfach nur empathisch zugehört wurde, viel weniger extremistische Ansichten vertreten. Und das macht ja total Sinn. Ja, wenn jemand so direkt mich so ablehnt mit meiner Meinung, ja, dann löst das bei mir auch Trotz aus, irgendwie Reaktanz. Und ich denke, nö, jetzt also so, ne? Und man muss noch viel härter seine eigene Meinung verteidigen. Und ich glaube, das ist auch gerade ganz viel, was stattfindet. Und es ist schade. So. Wir sollten einander viel mehr zuhören und irgendwie aufeinander Acht geben und trotzdem irgendwie noch unsere geteilte Menschlichkeit da irgendwie dazwischen noch sehen.
Und es macht ja auch so viel Sinn, ja. Ich meine, wenn man gerade so, vielleicht, du kennst das wahrscheinlich auch aus der Psychologie, aber manchmal gerade, wenn Menschen sprechen und sich auch laut reden hören, dann merken sie ja manchmal auch, darüber habe ich so noch nicht nachgedacht, wenn ich es aus meiner geredeten Perspektive, also auch das, ne, zum einen zuhören, aber gleichermaßen auch, dass wir nicht nur in unserem Kopf bleiben, sondern auch die Möglichkeit haben, unsere Meinung mal ein bisschen zu teilen und auch darüber zu diskutieren und nicht gleich dicht zu machen, hat ja auch schon für die eigene Reflexion oft einen großen Hebel, was nicht immer heißt, ja, du musst dich jetzt reflektieren und du bist falsch, ja, aber so diese Dynamik ins Positive zu wandeln, finde ich da auch nochmal so einen starken Hebel. Ach, Freundlichkeit, ja, ich lieb's. Also ich finde es mega, ja, weil es ist so, wir brauchen davon mehr. Für wen ist dein Buch?
Ja, ich glaube, mein Buch ist für alle, die sich vielleicht noch ein bisschen mehr Verbundenheit zwischen Menschen sehen, auch noch mehr Lebensfreude. Also es ist einfach auch wirklich ein Handbuch dafür, wie man mehr Lebensfreude bekommt, dadurch, dass man eben kleine Gesten der Freundlichkeit in sein Leben praktiziert. Vielleicht auch für den einen oder anderen, der sagt, oh, in dieser Situation fällt es mir schwer, freundlich zu sein. Also ich habe gerade auch diese Situation in den Kapiteln, zeige ich 14 verschiedene Wege auf, wie wir freundlicher zu anderen und uns selbst sein können. Also ja, auch zu uns selbst ist auch immer ein wichtiges Element, aber eben auch eben, wie bin ich freundlich oder respektvoll, wenn der andere gerade mich anpappt von der Seite? Also wenn ich unfreundlich behandelt werde oder wie streite ich freundlich? Wie sage ich freundlich Nein und setze meine Grenzen? Wie bin ich freundlich im politischen Diskurs, unter akutem Stress, im Job? Gerade auch diese schwierigen Themen. Ich finde, da ist das, was auch Spaß macht im Buch, wo jeder irgendwie, glaube ich, nochmal so ein bisschen einsteigen kann. Und ich glaube, also ich sage in jedem Kapitel immer, was der Mehrwert für dich selbst ist. Und das ist mir auch das Wichtige. Also dass man erkennt, es ist das Beste für unsere eigene Lebenszufriedenheit, ein bisschen gelassener mit anderen umzugehen. Ich bin einfach so viel entspannter im Leben. Ich habe mich früher so viel öfter über andere abgefuckt und mich irgendwie geärgert, wenn irgendwer mich auf der Straße dumm angepumpt wird. Sorry, passiert einfach jeden Tag. Es ist meine Entscheidung, ob ich den jetzt irgendwie als Feind ansehe und auf den hate und es sich eskaliert. Oder ob ich war ein bisschen gelassener und vielleicht mit ein bisschen Empathie sogar auf seine Situation blicke und dadurch mich sehr viel unabhängiger mache im Leben.
Dieses Shame of Kindness, ne? Das ist so ein bisschen dieses, wie es sich weiterträgt. Voll cool. Vielen, vielen Dank, Nora, dass du im Podcast dabei warst. Ich werde dich unterstützen, wo es geht, weil ich finde es eine so wichtige Message für ein besseres Miteinander, für ein mehr einander sehen, für eine höhere Zufriedenheit, die sich dann auch auf andere abstrahlt. Ich glaube, da gibt es so, so viele Benefits, die wir echt noch mehr erkennen dürfen, müssen, gerade in Zeiten, wo es doch sehr turbulent und mächtig gerade ist, da noch mehr das Ganze in den Vordergrund zu stellen. Also vielen, vielen Dank, dass du zu Gast warst.
Danke, dass ich da sein durfte.
Also hinterlasst super, super gern, auch damit die Message noch weitergetragen wird, eine positive Bewertung. Vergesst nicht zu abonnieren, falls ihr bisher noch nicht abonniert habt. Und wir freuen uns aufs nächste Mal.